Moin, willkommen bei den Netztheologen.
Roman und Chris, wir sind ein Nerd und ein Theologe und wir beschäftigen uns mit Digitalisierung, den ganzen neuen
Technik,
ganzen neuen Hypes, die es so gibt und versuchen das zu verbinden mit Theologie.
Und aus der Perspektive des christlichen Glaubens einfach ein paar Beiträge dazu zu leisten.
Und heute haben wir uns digitale Kirche angeschaut. Es wurde sich gewünscht, freuen wir uns sehr, war Feedback. Eher ein theologisches Thema mit
aber auch sehr praktisch. Ne? Wir reden ja darüber, welche Formen es gibt, welche technischen Möglichkeiten in Predigt,
wie verändern sich Sachen, ne? Und was kann man mit neuen Medien, wie kann man Gottesdienst verändern, mitgestalten, was für negative oder positive Konsequenzen hat es. Wir sind auf Feedback gespannt. Lasst uns gerne welches da und viel Spaß mit der Folge.
Ab dafür. Chris, darf ich dich eigentlich mal fragen, wenn du das letzte Mal im Gottesdienst gewesen bist?
Ja, darfst du.
Und? Wann war es?
Im Sonntag.
War diesen ich Sonntag?
Da, ja.
Hast du da schon so digitale Elemente gesehen oder erlebt?
Es gab einen riesigen Flatscreen, wo halt so Liedtexte und sowas angezeigt wurden.
Ja, das heißt in eurer oder in der Kirche, wo du warst, gibt es keine Liederbücher mehr.
Das ist korrekt, ja, genau. Ja. Und E-Gitarre und sowas gab's. Also ist jetzt Technik, aber ja. nicht.
Aber nicht speziell, wo es zu Ersatzformen kommt. Also die Orgel ist ja, nehme ich mal an, noch da. Oder ist die auch schon jetzt die E-Gitarre ersetzt?
Nee, es gibt tatsächlich keine Orgel. Es ist in so einem, kein Kirchengebäude, sondern so ein neutraler Raum sozusagen, Veranstaltungsraum, wo das drin ist.
Und vermisst du das?
Nee.
Also du findest nicht nur die modernen Formen gut, sondern du kannst ihnen mehr abgewinnen als den traditionellen Vorstellungsformen. Also Liederbuch, Orgel und, keine Ahnung, Ode Fröhliche.
Ja, ich glaube, man muss sich damit identifizieren können. Ich persönlich identifiziere mich nicht mit Orgelmusik. Wenn ich im Auto fahre, höre ich keine Orgelmusik. Gut, auch sonst keine Musik, die im Gottesdienst läuft, aber es ist wahrscheinlich näher dran.
Ja, ich hab nämlich gedacht, Gottesdienst würde ja so viel bedeuten wie auch eine Unterbrechung des Alltags. Und vielleicht, also ich mag eher die traditionellen Formen, das
so kann ich mich hier outen.
Genau, und wenn Gottesdienst sozusagen eine Unterbrechung des Alltags darstellt, über die genauere Bedeutung können wir noch reden, aber wenn das ein Element ist, dann ist es vielleicht gerade nötig, auch mal ein Liederbuch oder mal die Orgel zu hören, weil eben an E-Gitarre und so höre ich halt nebenbei, wenn ich irgendwas mache, zur Uni laufe oder so, dann höre ich halt mein Metal-Zeug.
Ja, aber dann hast du ja Glück, dass du jetzt in der Neuzeit lebst, weil die Orgel war ja auch mal cool. Sozusagen.
Achso, du meinst, es war irgendwann auch on vogue, einfach mal zu
natürlich.
Hause Orgel
zu hören. Es gibt doch diese Anekdote, ich habe keine Ahnung, ob sie stimmt, dass Beethoven nicht in der Kirche gespielt werden durfte, weil es halt viel zu modern war oder viel zu, weiß ich nicht, also wahrscheinlich so wie heute Death Metal oder sowas. So stelle ich mir das vor. Genau, also.
Ja, verstehe den Punkt, ja. Das heißt sozusagen, das ist nur ein Zeitphänomen, dass ich Gottesdienst als eine Unterbrechung, also in den Formen, wie es jetzt ist, als Unterbrechung betrachte. Früher war es halt eben überall normal.
Ja, vielleicht war es ja trotzdem eine Unterbrechung. Also die Leute haben ja nicht den ganzen, weiß ich nicht, auf dem Feld jetzt nicht die ganze Zeit Ode Fröhliche gesungen, obwohl ich weiß nicht, vielleicht haben sie das getan.
Ja,
haben sie
es auch getan.
Ja, aber.
Wie würdest du denn den Gottesdienst betrachten? Was ist für dich das Zentrum dabei?
Was dazugehört, meinst du?
Ja, also ich meine, du gehst in eine Kirche, da stellt sich doch sofort die Frage, warum eigentlich? Was ist so der Antrieb?
Ja, warum geht man in die Kirche? Ja, interessante Frage.
Also, oder eher persönlich vielleicht für dich?
Ich glaube, es war für mich immer ein Gemeinschaftsaspekt dabei, Leute zu treffen, mich mit denen auszutauschen und so weiter. Das finde ich auch ein ziemlich großes Argument so, weil man geht ja davon aus, dass Gott sowieso da ist. Also warum sollte ich in die Kirche gehen müssen, um zum Beispiel zu beten oder mich mit ihm zu beschäftigen? Das kann ich ja überall machen. Es hilft mir vielleicht. Kontext-Switch und so weiter, aber es ist ja eigentlich nicht notwendig. Aber eine Gemeinschaft sozusagen haben mit anderen Christen, das funktioniert ja nur mit anderen Leuten. Das ist halt, glaube ich, so ein Argument.
Ja.
Und ansonsten hat es, glaube ich, ich hab die These, das, was die Leute gehen dann in den Gottesdienst, wenn es irgendeine Relevanz hat für ihr Leben. Also wenn die da hotte Singles treffen und auf Partnersuche sind zum Beispiel oder sie erleben irgendwelche krassen Erlebnisse. Also sie beten und es passiert irgendwas oder sie haben sind super krass berührt, emotional oder intellektuell herausgefordert, kommen richtig weiter oder so. Also ich glaube, es hat immer sowas mit diesen Erfahrungen zu tun und es muss das Gefühl entstehen, das ist richtig, richtig hart. also das hat irgendwie einen krassen, eine Einwirkung auf mein Leben, eine positive, dann gehe ich da gerne hin.
Ja.
Und ansonsten gibt es natürlich noch die Option, einfach aus Tradition, man macht das halt so.
Klar, genau. Ja, das Wobei das wahrscheinlich ja für immer weniger Jugendliche oder für uns beide ja sowieso gar nicht mehr jetzt in Frage kommt.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, bei, in unserer Generation gesprochen wäre dieses Relevanzkriterium, also das ist mein, so ein bisschen meine These, ja.
Ja. Lass uns auch mal bei den Gemeinschaftskriterien kurz bleiben, wenn das so wichtig ist für dich und wahrscheinlich auch für viele andere. Dann könnte man ja argumentieren, dass durch die Digitalisierung, durch Einführung eben gemeinschaftsfördernder Medien, also auch sowas wie Facebook oder sowas oder Facebook-Gruppen für die Gemeinde, dass das ja eigentlich ein Vorteil ist. Oder ich meine, dadurch verstärkt sich die Kommunikation untereinander. Du kannst dich besser absprechen, du kannst auch Gemeindearbeit beispielsweise besser organisieren.
Ja, ohne Frage. Also ich glaube, das gibt es ja auch. Also es gibt ja Foren, schon weit vor Facebook, irgendwelche Foren im Internet, bei denen man sich austauschen kann. Also ich kenne ein Beispiel von einer transsexuellen Person, die da mehrere Jahre oder Jahrzehnte sich irgendwie gemerkt hat, irgendwas stimmt mit ihr nicht. Und hat dann über das Internet eben Gleichgesinnte gefunden und dann gemerkt, ah, okay, es gibt auch andere Leute, die fühlen sich so und so weiter. Und das hat natürlich, ich habe die These, dass zum Beispiel dieser Transaktivismus, aber sicherlich auch irgendwie andere lesbisch-schwule Communities sehr viel Traktion bekommen haben, weil plötzlich eine Gruppe an Menschen, die halt, ich sag mal, unterrepräsentiert ist in der Gesellschaft, die Möglichkeit hat, sich zu vernetzen, merkt, es gibt auch andere und so weiter.
Das heißt, deine These ist, also solche Gemeinschaftsformen, die auf digitalen Medien basieren, gewinnt Popularität bei Minderheitengruppen zum Beispiel. Und
ja,
wenn eine Gemeinde marginalisiert wird, hat sie vielleicht dann auch eben Vorteile darin.
Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall auch große Communities, die davon profitieren können. Mhm. Aber im christlichen Bereich könnte ich mir vorstellen, es gibt zum Beispiel eine Gemeinde, die sehr, sehr konservativ ist. Mhm. Man selber ist es aber nicht oder umgedreht. Mhm. Und man wächst damit auf, es ist halt schwer, da aus dieser Bubble vielleicht rauszukommen, vor allem wenn man vielleicht in einem kleineren Ort wohnt oder so. Mhm. Und über das Internet besteht einfach die Möglichkeit, zu merken, es gibt noch mehr oder man kann sich austauschen oder man ist vielleicht nicht so seltsam, wie man dachte, sondern nur seltsam in seiner eigenen Umgebung.
Anschluss zu gewinnen.
Da gibt es schon Möglichkeiten.
Und hast du vielleicht ein Beispiel, welche Form von Digitalisierung jetzt speziell in deiner Kirche, in deiner Gemeinde sind? Also du hast ja genannt, E-Gitarre ist schon sozusagen richtig in und es gibt nur noch ein Flatscreen für.
Ja, ich glaube, man müsste unterscheiden zwischen organisatorischen Sachen.
Ja.
Also natürlich ist es hilfreich, wahrscheinlich Büro und Steuer und was auch immer für Abläufe zu digitalisieren.
Ja, und solche Sachen sind wahrscheinlich auch theologisch nicht wirklich relevant.
Genau, ist auch nicht wirklich relevant und ich glaube auch, dass so Sachen wie E-Gitarren und so jetzt gar nicht so kontrovers sind oder so besonders neu. Es gibt schon lange diese Bewegungen, also oder diese Sachen, dass sich Alltagskulturgegenstände mit kirchlicher Tradition vermischen oder ausgetauscht werden. Klar. Interessant wird es, glaube ich,
Orgel
dann.
Ja auch. Das ist ja nicht so, als ob die Maria und Josef dann auf der
ja, genau,
Orgel
genau.
geträumt haben.
Genau. Ich glaube dann, also was ich sehr spannend finde, ist, wo gibt es technische Möglichkeiten jetzt neuerdings, die entweder Sachen ermöglichen, die es noch gar nicht gab. Beispiel wäre zum Beispiel sowas wie Interaktivität im Gottesdienst.
Ja, ja.
Oder also im großen Rahmen gehabt. Also man kann natürlich in seiner Gruppe von 5 Leuten auch schon null nach Christus interaktiv irgendwie zusammen diskutieren. Aber unsere Gottesdienste sind ja oft sehr frontal.
Ja.
Also die Orgel oder die Band oder was auch immer spielt ja.
Meinst du auch sowas wie die VR-Brille wäre auch so eine neue Möglichkeit, irgendwie Gottesdienst zu praktizieren, zu genießen auch? Oder ist das jetzt schon zu abgefahren?
Ich glaube, man kann noch mal einen Schritt zurückgehen. Also was es halt, also was mit etablierten Technologien vielleicht möglich ist. Das ist gar nicht so einfach, glaube ich, da irgendwas zu finden. Sonst hätten es auch Leute schon mehr ausprobiert. Also jeder streamt natürlich, kennt Streaming-Gottesdienste. Aber das gab es ja auch schon im Fernsehen-Gottesdiensten oder Radioübertragung von Predigten.
Ja.
Was jetzt stärker dazu gekommen ist, ist eine Asynchronität. Also ich kann natürlich mein On-Demand meinen Gottesdienst irgendwie immer Montagmorgens hören, obwohl er eigentlich live am Sonntag geschickt wurde. Ja. Das ist vielleicht theologisch interessant.
Genau.
Was passiert dann halt? Ja, also kann Gott dann noch wirken? So in der Regelung. Also sowas gibt es natürlich. Und was ich besonders spannend fände, vielleicht finden wir heute irgendwas raus, weil ich, also ich habe da kein Konzept ist, gibt es vielleicht Gottesdienstformen oder Formen noch allgemeiner gesprochen von christlicher Interaktion oder Zusammenleben oder Austausch, dadurch, dass wir jetzt technische Möglichkeit haben, wieder näher an dem ist, was zum Beispiel die Jünger in der Bibel gemacht haben oder in damaligen Urgemeinden. Ja. Also gibt es da was, was man wiederbeleben könnte, was irgendwann vielleicht untergegangen ist, weil es einfach unpraktisch war? Ja, und was jetzt vielleicht wieder funktionieren würde? Also
ja, das ist natürlich eine richtig spannende Frage. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir was dazu finden. Aber lass uns doch mal noch zurückkehren zu diesen Fernsehgottesdiensten und den Streaming-Geschichten. Also ich bin immer davon ausgegangen, dass ein Fernsehgottesdienst immer nur eine Ersatzform eigentlich des Gottesdienstes ist. Und zwar, so war immer mein Denken, es ist eine Form des Gottesdienstes für Menschen, die eben nicht in die Kirche gehen können.
Beispielsweise, aber es ist besser, in die Kirche zu gehen sozusagen.
So würde ich argumentieren, es ist besser, in die Kirche zu gehen, aber weil du beispielsweise krank bist, ans Bett gefesselt halt oder welche Gründe auch immer.
Mundgeruch.
Ja, ist vielleicht nicht, aber jedenfalls auch ein möglicher Grund. Und wenn du da deswegen nicht partizipieren kannst an Abendmahl oder eben an der Gemeinschaft, die du ja auch am Anfang betont hast, kannst du dir sozusagen das Wort Gottes mindestens auch im Fernsehen holen. Oder das wäre dann vielleicht jetzt das, was heute gemacht wird im Stream. Und du hast natürlich recht, dass man dann eben unterscheiden muss zwischen Livestream und sowas wie On Demand, also das, was du montags oder mittwochs abrufst. Das kann man schon unterscheiden, wobei ich aber jetzt unverständlich finde, warum das Wort Gottes live besser wirken sollte, als wenn ich es mir mittwochs anhöre oder so.
Ja, ich glaube, ich würde es auch. Ja.
Also der einzige Punkt, der Sinn macht für mich, ist, live, das wäre dann einfach am Sonntag. Und der Sonntag ist eben ein traditioneller Feiertag und sozusagen alle Christen stimmen.
Achso, das ist dann irgendwie so ein Gemeinschaftselement nochmal.
Genau, ja, das verstärkt das Gemeinschaftselement, weil eben nur alle Christen eben das Bekenntnis da sprechen, das Vaterunser dann an dem Tag sprechen und so weiter.
Aber was ich interessant finde, ist die. Also Jesus selber hat ja nie was aufgeschrieben. Mhm. Also man vermutet, soweit ich weiß, dass er wahrscheinlich schreiben konnte. Aber er hat sich aus irgendeinem Grund dazu entschlossen, nichts aufzuschreiben. Mhm. Also hat er natürlich eine Einwirkung gehabt auf die Weltgeschichte, wie wahrscheinlich kaum oder sogar kein anderer. Mhm. Aber er hat nichts aufgeschrieben. Sondern alles, was wir von ihm wissen, sind ja quasi Leute, die das dann für ihn gemacht haben. Und ich finde den Gedanken interessant. Das ist, soweit ich das gelernt habe, auch einen Anteil in der jüdischen Tradition, dass das gesprochene Wort in irgendeiner Art und Weise besonders war, weil man es nicht festhalten konnte. Mhm. Also heute natürlich schon mit sowas wie Podcast. Mhm. Aber ich habe irgendwie ein Wort gesagt und das ist ja nicht greifbar. Ich habe also man verliert ein bisschen die Kontrolle darüber als Mensch.
Ja.
Und dass das etwas positiv Besetztes ist. Also ich kann etwas sagen, was jetzt nur jetzt zu hören ist, was ich nicht festhalten kann, was ich mir nicht nochmal anhören kann und dass das etwas Besonderes und auch eine gewisse Qualität sein kann. Und das ist natürlich das Gegenteil von dem Aufzeichnen und immer wieder anhören, was wir natürlich heute allgegenwärtig haben.
Ja.
Wobei man natürlich auch sagen muss, der Gedanke an sich, den hat man ja auch mit den schriftlichen Überlieferungen dann gehabt.
Mhm.
Also selbst im Alten Testament und natürlich dann die Evangelien im Neuen Testament, die wurden ja irgendwann aufgeschrieben und dadurch haben sie ja eben diese gleiche Asynchronität bekommen wie heute ein aufgezeichneter Gottesdienst oder so.
Also da bin ich total bei dir und ich glaube, das ist auch was vor vielleicht 30, 40 Jahren in dieser Wort-Gottes-Theologie so ganz prominent war.
Was war da?
Genau, dass man eben den Aspekt des Glaubensgeschehens, also wie komme ich zum Glauben, ganz stark fokussiert hat auf dieses Wortereignis, was du gesagt hast, nämlich, dass es nicht im Lesen populär oder stark zur Geltung kommt, sondern gerade, wenn es gesprochen wird. Weil, und das finde ich auch ein super Punkt, den du angesprochen hast, das Wort eines Menschen hat eine ganz starke Passivität für dich, weil du es nicht kontrollierst. Nee, also wenn du ein Buch aufmachst, Neues Testament, Römer 1 oder so, dann kontrollierst du sozusagen, was du liest. Du bist sozusagen,
wie schnell man liest.
Ja, genau, du bist Herrscher dieses Wortes.
Was man betont
oder
sowas,
Und wenn du es hörst, und deswegen ist ja die Predigt, deswegen wird ja in der Predigt auch gelesen, was ein Bibelwort wird gelesen und dann ausgelegt. Wenn du das hörst, dann hast du es nicht unter Kontrolle. Und dann ist die Theorie sozusagen hinter dieser Wortgottestheologie, diese Passivität, die du da erfährst, die verstärkt diesen Glaubensvollzug einfach. Also Gott kann sozusagen besser wirken, wenn es dir entzogen bleibt und auf dich zukommt und dich überrascht und dich überwältigt vielleicht sogar und solche Dinge. Aber das erfahren wir auch, finde ich, als Beispiel zu nehmen, das erfahren wir auch in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Und das kann man ja auch ganz gut übertragen auf Chats oder so. Wenn du mit jemandem chattest, wird ja heute oft in der Gesellschaft beklagt, dass Hemmschwellen abfallen. Ich kann leichter Menschen beleidigen über Facebook oder Twitter oder was auch immer. Das würde mir kaum einfallen, wenn ich im Angesicht der Person stehen würde und dann ihn, also ihn ähnlich angreifen oder beleidigen würde. Das würde ja kaum jemand machen, weil dieser Aspekt des Zwischenmenschlichen, der Blick, die Worte, deine Mimik und so, die wirken sehr stark auf mich und hemmen auch sozusagen gewisse Emotionen, lassen mich passiv werden auch. Ich erfahre dich viel stärker, als wenn ich nur von dir lese und so.
Aber mir fällt dann auch ein, es kann natürlich auch in einer gewissen Weise aufgeladen werden. Also wenn ich meinen charismatischen Prediger habe, der auf der Bühne rumschreit, der sehr emotional ist oder so, dann kann das ja auch ein mitreißendes Element haben, was sicherlich auch was Manipulatives haben kann.
Absolut, ja. Absolut. Also sozusagen die Methode der Übertragung sichert noch nicht, dass die Übertragung gut ist. Also davon spricht ja auch Paulus, wenn er diese Charismen erwähnt. Jeder hat ein Charisma.
Also
eine Fähigkeit zu lehren beispielsweise. Das würde ja genau das bedeuten, dass jemand einfach gut darin ist, die Menschen zu begeistern. Aber es garantiert noch keinesfalls, dass er auch nicht sozusagen ein Verführer ist oder so und die Menschen verdrehen will. Auch okay, das gibt es ja auch. Da bräuchte
so eine Kontrollinstanz dann irgendwie, ne? Die, ja, okay.
Genau, oder beziehungsweise vielleicht würden die Christen sagen, dass diese Kontrollinstanz eben die Schrift ist. Nicht? Also ich kann immer überprüfen, ob der Prediger, der da so heißblütig herpredigt, recht hat, wenn ich die Schrift daneben lege und schaue. Ist das in dem Sinne, was er da sagt?
Das ist so ein bisschen der Gedanke vom Evangelischen, ne? So jeder ist ein mündiger Christ und
genau, man kann es eben selbst prüfen, auch was der Pfarrer da behauptet oder was wir hier rumquatschen. Aber nochmal zurück dann eben zu den digitalen Medien. Also man merkt vielleicht schon, dass ich eher so der ein bisschen der konservative Typ bin und eher das er das Wort gerne hört oder eben
also klassisch irgendwie vorgelesen in einer großen Kathedrale oder sowas.
Genau, ja. Irgendwie reizt mich das, das zu genießen. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt, also ich kenne natürlich auch Gemeinden, die super modern aufgestellt sind, aber dann wirkt es für mich, das ist ein ganz subjektiver Eindruck, dann wirkt es für mich schon wie eine Medienshow. Ich komme beispielsweise auch aus einer, also ursprünglich komme ich aus einer sehr charismatischen Gemeinschaft oder Gemeinde und dort ist es mittlerweile super stark etabliert, dass man medial alles auflegt. Also die Instrumente, die du genannt hast, sind da ganz normal und super großer Beamer auf, keine Ahnung, 50 Meter Leinwand und voll die Show und alles.
Das heißt, du bist so ein bisschen im Gottesdienst-Detox-Mode, könnte man.
Ja, so könnte man. Das war eben meine frühere Gemeinde. Heute bin ich eher in einer sehr klassischen, ruhigen Gemeinde. Auch viel weniger Menschen, die das besuchen. Und ich erfahre, wenn ich so zurückkehre manchmal in diese ursprüngliche Gemeinde, dass das eher für mich wie eine überwältigende Medienshow. Also mir fehlt nur noch das Feuerwerk. Dann geht's richtig los.
Ja, aber es hat ja eigentlich nichts mit der Theologie an sich zu tun. Also wenn man jetzt mal guckt, die ersten Christen haben sich ja in irgendwelchen Kellerräumchen oder Hinterzimmern oder genau. So getroffen, weil sie auch stark verfolgt wurden.
Ja, genau.
Das heißt, das, was du jetzt als konservativ bezeichnest, ja, also eine Kathedrale, ein großes Gebäude, irgendwie was vielleicht erhaben ist, was eine Ruhe ausstrahlt, das ist ja
ist auch
also erst danach gekommen.
Ja, absolut. Ja,
also,
ja. Ist auch ein Zeitphänomen, genau wie heute die Megachurches ja auch. Also auch das entspricht ja keinem.
Also mit tausenden Besuchern irgendwie, was es in den USA oft gibt und so.
Ja, und das entspricht ja auch in keinster Weise sozusagen diesen verfolgten Kirchen.
Ja, aber auch da ist es doch so, dass als das Christentum in Europa irgendwann zur Staatsreligion wurde, dass es dann diese, ich nenne es mal, Skalierungsprobleme hatte. Mhm. Also ich finde, man sieht das immer im katholischen Abendmahl. Also früher haben die ja alle ein riesiges Festmahl oder was halt da war wahrscheinlich haben es zusammen gegessen die Katholiken.
Ja, also man kann vielleicht noch ergänzen, also der ursprüngliche Gottesdienst im Neuen Testament ist ja eine Mahlsgemeinschaft. Man trifft sich zum Essen und Quatschen.
Ja.
Und wenn es gut läuft, noch einen kleinen Wein hinterher. Also so diese Predigtvorstellung, das ist ja auch alles relativ
später. Ja, genau, das ist ja das, was ich meinte.
Ja.
Ich glaube, dass, also vor allem, weil dann das Christentum Staatsreligion und extrem populär und wurde und skalieren musste sozusagen.
Ja, zur konstantinischen Wende ist das ja gewesen.
Irgendwie, genau.
Im Jahrhundert,
ja. Genau. Und plötzlich hat man eben das Problem, ja, wie kriegen wir denn jetzt Brot und Wein oder vielleicht sogar noch mehr an 600 Leute im Gottesdienst ausgegeben? Und das auch noch so, dass es halt vielleicht nicht ewig dauert. Und dass man dann halt irgendwie Obladen erfunden hat und irgendwie...
Und deswegen auch hier nochmal kurz, deswegen nehmen die in der katholischen Kirche die Gemeindemitglieder ja den Wein nicht.
Ja, genau, das kann man halt nicht so gut skalieren, oder? Das ist der Grund, warum die Katholiken diese Oblaten erfunden haben, weil sie plötzlich mit sehr wenig Aufwand sehr vielen Leuten am Abendmahl teilnehmen lassen können.
Genau.
Was aber natürlich eine Entfremdung ist zu dem, wie die ersten Jünger Abendmahl gefeiert haben, die halt einfach, wie du gesagt hast, Tischgemeinschaft hatten.
Genau. Und Brot
und so weiter.
Auch hatten einfach.
Ja. Und ich glaube, dass daher auch diese frontalen Elemente des Gottesdienstes kamen. Also plötzlich, man kann halt in einer Runde mit 600 Leuten nicht so gut sich über den Glauben unterhalten.
Absolut, ja.
Aber was noch sehr gut funktioniert, ist halt eben eine Bibelstelle vorlesen oder eine Auslegung, Predigt dazu zu hören. Das kann man für viele verfügbar machen. Und diese Elemente, genau wie Musik, ich kann einen Orgelspieler haben und der kann 600 Leute können gleichzeitig zuhören.
Ja.
Und ich habe schon das Gefühl, dass diese Elemente, die halt eben auch für viele Menschen funktionieren, also so Mittelalterzeit, dass die sich durchgesetzt haben und auch jetzt in der heutigen Kirche einen großen Bestandteil haben. Währenddessen Elemente, die wie zum Beispiel das gemeinsame Essen und Quatschen und Wein trinken.
Genau, zurückgegangen sind.
Genau, weil die halt einfach nicht mehr so gut funktionieren mit großen Mengen.
Absolut.
Und da ist halt das Interessante, haben wir jetzt vielleicht die Möglichkeit,
das zu reaktivieren.
Ja, manche Elemente davon wieder zu reaktivieren. Ja,
das stimmt. Also auf der einen Seite müssen wir auch fragen, ist das Ursprüngliche das Bessere gewesen?
Ja, also man kann muss das ja nicht werten. Man kann ja also die Predigt ist ja nicht schlecht oder Orgel oder Musik hören.
Ja.
Aber ich glaube, es gibt schon verschiedene Zugänge zum Glauben an sich, aber auch zur Welt. Und es gibt ja Leute, die sind künstlerisch begabt und lesen nicht so gerne. Also es ist ja unfair, wenn die Leute, die halt gerne lesen, jetzt irgendwie es viel leichter haben, im Christentum sich zurechtzufinden, weil sie halt einfach hübsch lesen können. Aber jemand, der, weiß ich nicht, diskutieren möchte oder gut malen kann oder handwerklich begabt ist oder es gibt ja so viele Sachen.
Nein, das finde ich ja total einen spannenden Gedanken. Und hier würde ich gerne antworten, dass das, was du beschreibst, dieser Verlust an Sinnlichkeit und an Formen der Gestaltung, dass das scheinbar ein sehr protestantisches Problem ist. Das haben wir bei der katholischen Kirche ja noch durch die Ikonen, durch die
bildhauerische Elemente
und so durch haben, durch diese Pracht in den Kirchen ist das nochmal anders. Und besonders krass wird das dann noch, wenn du in die Ostkirche gehst, nach Russland, Griechenland oder so, dann siehst du ja sofort, erstmal ist die ganze Kirche mega geschmückt durch Ikonen. Überall sind Heilige abgebildet. Die griechische Kirche bemalt ja ihre ganzen Wände mit der Heilsgeschichte, ne, von Adam bis Christus, ist jedes Motiv da drauf gemalt und dazwischen tummeln sich 1 Million Heilige, die irgendwie auch noch wirken und die Gläubigen müssen nicht sitzen, es gibt ja überhaupt keine Bänke in den Ostkirchen, die laufen da querbeet durch die Gegend, während die Priester in der Mitte fast schon eine Show aufführen, möchte ich mal vorsichtig sagen, beziehungsweise dann eben bestimmte Ereignisse zelebrieren und die Gläubigen laufen da rum, küssen die Ikonen, beten mal hier, mal da, gehen mal zum Priester, müssen mal eben beichten oder sowas.
Also eben nicht so frontal?
Nein,
so,
überhaupt nicht. Ja. Es gibt dieses Verständnis des Frontalen in der Ostkirche fast gar nicht. Es gibt durchaus eine Predigt, die dauert 5 Minuten und da kannst du mal zuhören, das ist auch ganz nett. Die ist dann aber natürlich überhaupt nicht gehaltvoll. Ne? Also
und wie Leben. Viele Leute sind da? Also geht das auch mit so 600 Leuten im Gottesdienst? Oder sind das
die eher großen Kirchen, also wenn man in Russland in die Christ-Erlöser-Kathedrale, die fasst wahrscheinlich 2000 Leute und das kriegt man dann auch da. Gut, die ist aber sehr touristisch und deswegen sind dann die Hälfte Touristen, aber das ist schon richtig voll. Also da
das heißt, die haben dieses interaktive Moment ganz ohne technische Hilfsmittel sozusagen. Das ist ja interessant.
Genau, und die Ostkirche behauptet ja, dass es das dass sie den Gottesdienst so praktiziert wie eben die ursprüngliche Christenheit, was natürlich auch, wie du eben mit der Katakombenkirche beschrieben hast, überhaupt nicht der Fall ist, aber jedenfalls ein sehr altes Element. Also das lässt sich wahrscheinlich
ins
vierte Jahrhundert oder fünfte Jahrhundert zurückverfolgen.
Aber es scheint ja schon ein bisschen weniger reduziert zu sein, als wir das, also ich nenne es jetzt mal so, halt in westlichen Kirchen oft ist, wo eben dann doch die Frontalbeschallung mit Orgelmusik und Predigt und vielleicht noch ein Segen
also
oder
ich,
so.
Ich würde behaupten, keines unserer Sinne wird in der Ostkirche unberührt gelassen. Ne? Von Weihrauch bis über Sehsinn, Fühlsinn. Du musst Ikonen oder kannst die Ikonen ja küssen, berühren und alles. Da wird sozusagen alles irgendwie in dir angeregt. Das ist schon extrem.
Das ist halt bestimmt anders. Für manche Leute auch ein bisschen überfordernd. Die sind dann froh, wenn sie sich einfach nur.
Ja, beziehungsweise du kannst.
Radio-Gottesdienst antun. Ne?
Ich habe mich immer so gefühlt tatsächlich, dass es so, wow, okay, worauf gucke ich jetzt genau? Was muss ich verfolgen? Ich bin irgendwie hier fremd. Aber du hast da trotzdem vollkommen recht. Du kannst dich ja auch nur auf eine Sache fokussieren. Ne, wenn du eben ein künstlerischer Mensch bist, dann reicht dir das vielleicht mit den Ikonen. Und es ist schon dein Gottesdienst, wenn du einfach nur dahin gehst und kurz mal zur Maria betest oder so, die sie noch küsst und so. Nach Hause gehst. Reicht ja schon wunderbar, hast alles geleistet sozusagen.
Um jetzt nochmal zu gucken, wie kann man das gestalten, weil das ist ja eigentlich das, also wenn ich jetzt.
Das wäre das technisch Spannende jetzt.
Ne? Das wäre das Spannende und ich glaube das Schwierige auch, also wir werden das sicherlich nicht alleine hinkriegen, vielleicht habt ja ihr Hörerinnen und Hörer noch Ideen und könnt uns da was zuschicken oder einfach selber was umsetzen oder macht es vielleicht schon. Es gab ja lange Zeit dieses 2.0-Ding, Mitmach-Web, Interaktivität und so. Das könnte man natürlich probieren.
Kannst du das kurz rekapitulieren? Was meinst du denn?
Also einfach, dass sich das Besondere im Internet halt war, dass du dich eben nicht nur wie im Fernsehen berieseln lässt, sondern indem du einen Rückkanal hast, wo du kommentieren kannst und so weiter. Mit allen negativen Konsequenzen, die wir mittlerweile wissen. Und ich habe auch so ein bisschen die These, dieses Interaktionsding ist so ein bisschen vorbei, die Leute oder hat sich auf ein Normalmaß reduziert. Klar, man kommentiert jetzt über YouTube, aber ich lese die nicht, die Kommentare.
Genau.
Also ich habe Interesse an dem Video. Ja.
Du bist auch nicht mehr Producer. Dadurch, dass du ein Smiley irgendwo hin postest, hast du noch keinen Content geliefert, sage ich mal.
Ja, genau. Ja. Genau. Ja. Das heißt, das kann man, also da würde ich schon jetzt vorsichtig rangehen und auch sagen, dass das ist so ein bisschen ein Hype gewesen, der auch abflacht oder sich jetzt normalisiert. Aber trotzdem könnte man ja überlegen, was spricht eigentlich dagegen, im Gottesdienst mehr mitzubringen? Also natürlich, die Orthodoxen machen es vor und sicherlich hat es nochmal eine besondere Qualität, weil es eben nicht online ist. Aber gibt es da Sachen, die man sich vorstellen kann und welche Konsequenzen hätte das? Also zum Beispiel könnte man ja sagen, was macht man, wenn man Smartphones mit in den Gottesdienst abbildet? Ne? Also ich kann jetzt immer schön liken, was mein also wie mir die Musik gefällt oder was der Prediger gerade sagt, dann kriegt man sicherlich auch Feedback oder es wird in einer gewissen Weise interaktiver. Dann stellt sich aber sofort die Frage, muss ich jetzt als Prediger dann aufhören zu reden, ne? Weil die Leute, passt es nicht, was ich halt gerade sage. Ja. Das ist ja irgendwie auch problematisch. Ja? Also,
das wäre natürlich auch fatal in gewisser Hinsicht, weil dann das Wort Gottes immer auch so stark gebunden wäre an die Meinung der Hörer. Es muss ja auch, also ganz banal gesagt, das Wort Gottes muss ja auch irgendwie widerspenstig manchmal sein. Es muss dir auch eben mal nicht gefallen.
Ja.
Vielleicht
Jesus liegt wurde
gerade
bestimmt auch
darin, das Positive ist, ja.
Genau, im Tempel ja nicht so geliked oder so, ne? Also,
eben, und vielleicht muss der Prediger das widerspiegeln. Aber deine Idee wäre ja zum Beispiel zu realisieren, ich fantasiere jetzt mal, ich habe eine App und ich komme in die Kirche und dann sind irgendwie 12 Lieder genannt. Und ich kann jetzt mal voten, was ich heute gerne hören will.
Ja, wir können ja mal spinnen, ja. Also ich will das jetzt vielleicht nicht. Also ich habe dann die Befürchtung, dann kommen immer nur noch die Top 10 der Single-Charts. Also wenn man sich, also mein Musikgeschmack trifft das nicht. Also das fände ich auch schon sehr traurig. Also wenn ich jetzt irgendwie.
Ja gut, der Pastor hätte dann das Recht, mindestens irgendwie mal 10 oder 20 vorzulegen und von denen darfst du dann voten. Aber das wäre eine Möglichkeit. Oder woran denkst du denn jetzt konkreter?
Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite, viel weiter komm ich nicht. Also als, man hat jetzt ja Smartphones und so, was kann man damit Cooles machen? Versus vielleicht auch bewusst nicht Smartphones im Gottesdienst benutzen. Finde ich auch immer problematisch, weil ich nicht so der Fan von Digital Detox bin, weil wir detoxen ja auch nicht Elektrizität oder fließendes Wasser oder so. Also man gibt sicherlich einen ungesunden Umgang irgendwie, aber ja, dann mach halt einfach keinen Scheiß so. Also musst jetzt nicht da immer deine künstlichen Detox-Phasen einbauen. Hat sicherlich mal Gutes, aber ja, ich sehe das kritisch. Und außerdem bin ich schon ein Fan davon, dass man authentisch man selbst sein darf, gerade im Gottesdienst. Also für mich wäre eine ideale Gemeinde, eine ideale Kirche die, wo ich eben nicht anders sein muss als, ne, also im Job muss ich vielleicht eine Maske tragen oder meine Freunde akzeptieren mich nur, wenn ich Britney Spears mag. Ja. Und die Gemeinde sollte ja eigentlich der Ort sein,
wo ich so kommen kann, wie ich
genau,
bin.
Ja, genau,
ja, vollkommen richtig.
Deswegen ist es auch so dramatisch mit, wenn man ausgeschlossen wird, zum Beispiel aufgrund seiner sexuellen Orientierung oder so.
Ja, genau.
Also das sind für mich die großen Drawbacks da. Und wenn ich halt eben ein Typ bin, der halt irgendwie oft aufs Smartphone guckt, ist das nicht okay, wenn ich es im Gottesdienst dann auch mache oder so. Ne?
Ja.
Aber klar, wenn ich halt einen meditativen Zugang haben möchte, dann ist das sicherlich kontraproduktiv irgendwie.
Genau, also wenn wir zurückkommen zu dem, was ich meinte, dass Gottesdienst eine Unterbrechung darstellen soll, dann nochmal auf diesen Detox-Gedanken, dann ist Gottesdienst vielleicht sozusagen die Zeit, wo ich kurz mal von der Welt Abschied nehme, um mich auf etwas anderes zu besinnen.
Ja, das finde ich auch okay, den Gedanken.
Und dann wäre, nur in diesem Rahmen wäre ja komisch zu sagen, naja, dann nutzt dein Smartphone eben weiter oder sowas.
Ja, also es hat wahrscheinlich auch was mit Aufmerksamkeit zu tun. Also wenn ich, klar, wenn ich gelangweilt bin und so eh nur an die Decke starre oder so, ja, so what, also muss ich ja nicht aus Nettigkeit mein Smartphone drin lassen, aber wenn ich halt irgendwie präsent sein will, irgendwas mitnehmen will, mich auf was einlassen möchte und auch ein persönliches Interesse daran habe, das ist natürlich jedem freigestellt, dann hilft es wahrscheinlich auch, sich darauf zu konzentrieren.
Ja. Ich glaube, eine große Illusion, falls ich das Illusion nennen kann oder darf, ist die Vorstellung, dass vielleicht manche Pastoren und Pastorinnen meinen, durch Interaktivität und durch die Einbindung beispielsweise dieser digitalen Formen von Kommunikation erreiche ich mehr Anziehungskraft für Leute, die dann in meine Gemeinde kommen. Ich glaube, das stimmt nicht. Also du hast das ja schon ganz am Anfang genannt, die Gründe, warum ich in die Gemeinde komme, liegen nicht darin, dass das eine geile Show ist und weil da irgendwie ein Fernseher steht oder so, sondern ja, weil eben es mich berührt.
Es ist ein bisschen so wie in der Schule, ne? Also ich habe ja irgendwie, weil wenn mein Lehrer scheiße ist, dann hilft es auch nicht, wenn der ein Smartboard hinter sich stehen hat.
Ja, genau.
Ja, so in der Richtung, ja. Aber natürlich kriegt man schon, ist halt die Frage, holt man die Leute da ab, wo sie sind? Also wenn meine Zielgruppe Jugendliche sind, muss ich dann bei Insta, TikTok, was auch immer sein, ja, damit ich da überhaupt einen Kontakt kriege.
Ja, das
solche Fragen sind halt schon da. Und
die würde ich, also wenn das eine Frage wäre, hätte ich die sozusagen mit dem Jesus-Beispiel beantwortet. Ja, man muss die dort abholen, die sie sind. Das hat Jesus auch getan. Der ist dann zu den Fischern gegangen und zu Petrus, der da irgendwie am Rumfangen war. Ne, der war ja nicht auf dem Marktplatz, hat dort rumgeschrien oder so. Von daher, ja, man muss die da abholen, wo sie sind. Aber man muss dafür nicht die Formen selber dann sozusagen zum Standard erheben. Ich muss jetzt nicht meine Predigt auf TikTok oder auf Twitter oder so laufen lassen, in Dauerschleife.
Dann bin ich
sozusagen auf den Marktplatz und schreie nur rum. Aber es ist natürlich klar, dass ich da auf diese Form aufmerksam sein muss, weil in diesen Formen sich Menschen bewegen, die ich ansprechen will als Christ beispielsweise.
Man könnte auch sagen, hätte die Kirche was zu sagen, dann würden die Leute auch hingehen. Ne, also kann man ja auch sagen, also es ist ja definitiv nicht so, dass alles Leben sich nur virtuell abspielt. Also natürlich ist es witzig und hin und her und jeder macht das. Aber die Leute sind ja nicht in einer virtuellen Realität gefangen, aus der sie nicht mehr raus wollen. Also außer vielleicht ein paar, dass da eher vielleicht krankhaftes Verhalten ist. Ich finde Fridays for Future ist eine gute. Man hat ja oft den Leuten vorgeworfen, neue Generation hat jetzt das Internet, die unterschreiben immer hübsch ein paar Petitionen im Internet und denken dann, das war's mit der gesellschaftlichen
Engagement.
Und gerade so Bewegungen wie jetzt Fridays for Future, aber es gibt auch viele andere, die zeigen ja, dass es durchaus auch ein Bewusstsein dafür gibt, dass man auch draußen was machen kann sozusagen. Das heißt, wenn irgendwas wichtig ist, wenn man Leute dafür begeistert, wenn die existenziell wissen, das betrifft mich existenziell, und dann gehen die auch da irgendwo hin. Das heißt also.
Ja. Und das Spannende ist, solche Bewegungen sind ja auch Mischformen, denn sie organisieren sich ja super stark über die digitalen Medien, leben es aber praktisch quasi dann auf der Straße aus oder sowas. Ne? Das hatten wir auch bei diesem Hongkong-Beispiel doch auch.
Ja, oder umgedreht. Also ich glaube, das Problem ist halt nur, weil ich meine Kirche jetzt ein bisschen digital mache, gucken, ist es halt nicht interessanter. Also wenn mein Gottesdienst irrelevant ist, dann ist er ja genauso irrelevant, wenn ich ihn bei YouTube gucken kann.
Ja.
Das heißt, ich glaube, das ist eine wichtige Unterscheidung, die man treffen muss. Also, dass man sagt, wenn man Medien benutzt, dann halt also man muss sich, glaube ich, auf Denkweisen einlassen oder so. Mhm. Ne? Oder und nicht einfach nur was Altes woanders nochmal abspielen. Mhm. Also ja, das ist ja vielleicht das, also wie kann man Gottesdienste verändern, sodass sie halt ansprechender sind und so. Mhm. Oder vielleicht auch, dass die Gesellschaft an sich ändert durch digitale Medien, schneller wird und so weiter, ne? Also kurzlebiger. Und allein schon auf diese Veränderung in der Gesellschaft muss man ja in einer gewissen Weise reagieren, wenn man authentischen Gottesdienst machen muss, muss man, also die Leute außer...
Ja, das würde mich nicht, also wenn das dein Vorschlag wäre, würde eine Idee von mir sein, dann muss im Zuge dessen beispielsweise die Kirche erreichbar sein durch digitale Medien. Ne? Beispielsweise durch eine Beicht-App oder sowas oder durch einen persönlichen Zugang oder also zu einem digitalen Zugang zu meinem Pastor oder so.
Ja, das ist sehr interessant,
Das wäre nur sozusagen eine Lösung, wo die Kirche sich nicht einfach nur mit ihrer Botschaft von der analogen Welt zur digitalen einfach nur fortschleicht, sondern wo sie in der digitalen Welt Möglichkeiten bietet, mit ihr in Kontakt zu treten.
Ich finde find das Beichte- und Chat-Thema sehr interessant, weil wenn man auch wieder ins Internet guckt, anonyme Alkoholiker, Foren für, ich denke mir das aus, Menschen mit pädophilen Neigungen oder so, also jetzt nicht, weil die da Bilder tauschen wollen, sondern weil sie ein Problem damit haben. Ne? Und, also so anonyme Hilfsgruppen, dass man die Beichte, man geht zum Pfarrer und sagt dem, hey, ich habe Scheiße gebaut, und der Pfarrer spricht einem zu, hier hast du Vergebung und so weiter. Das ist ja auch so eine zentrale Instanz. Währenddessen jetzt sowas wie anonyme Alkoholiker oder Selbsthilfegruppen, die treffen sich ja in einer Gruppe. Ne? Und das haben auch eine gewisse eine Möglichkeit, dadurch vielleicht auch eine Ehrlichkeit eher. Ja? Sowas kann das Internet ja schon unterstützen. Also Leute sind ja viel schneller bei Google Probleme eingeben, als sie zum Beispiel ihrem Partner sagen, ne? Und geschweige denn ihrem Seelsorger, Psychiater, was auch immer.
Ja.
Also, dass man da solche Räume vielleicht schaffen kann, die man auch christlich füllt sozusagen.
Ja, definitiv, genau. Wo eben die christliche Kirche Position und Lösungen präsentieren kann. Das ist richtig.
Und dann hat man auch diesen Gemeinschaftscharakter, weil ich kann natürlich, angenommen, ich habe ein Problem mit Alkohol. Also ich vermute, jeder Christ, der Probleme mit Alkohol hat, wird das ja irgendwie in einem Gebet formulieren oder so. Aber das ist ja auch nicht schlecht. Aber es scheint nochmal irgendwie einen mehr Bewegung zu bekommen, wenn ich halt mit anderen Leuten, die auch das Problem haben, mich austauschen kann. Vielleicht sogar gemeinsam mit denen Gottesdienst feiern kann oder Gebete füreinander sprechen kann oder so. Also da ist ja dann dieser Gemeinschaftsfaktor wieder drin. Und da können, glaube ich, so Medien auch schon helfen.
Ja.
Wobei vielleicht, das dann auch wieder, wo sind theologische Grenzen? Also kann ich eine Beichte abnehmen in einer Online-Form? Ich würde sagen, Beichte ist ja dann per Definition schon so ein bisschen anonym. Also diesen alten Beichtstühlen, die man in den Kirchen hat, da kann der Pfarrer oder Priester ja auch nicht richtig sehen, wer da ist. Das widerspricht sich ja nicht mit einem Avatar oder ist vielleicht ähnlich wie ein Avatar im Internet.
Ja.
Aber wie sieht's aus mit anderen christlichen Elementen?
Ja, ich würde sagen, das ist theologisch, kann man das beantworten. Es ist möglich, die Beichte online, sage ich mal, abzunehmen, weil das sonst voraussetzen müsste, eine Bedingung, um Vergebung zu erfahren, ist, dass du im Raum vor mir bist. Und das kann nicht sein.
Das stimmt,
also du kannst nicht für die Vergebung durch Gott, Gott spricht diese Vergebung aus, als Pastor kannst du nicht Bedingungen aufstellen. Und deswegen kann auch deine Bedingung nicht sein, dass du eben im Raum bist, sondern du kannst auch eben zu Hause bleiben.
Ja, aber meinst du, es gibt Formen oder Dinge, die halt nicht sich digital abbilden lassen?
Ja, wir könnten ja über so etwas wie die Sakramente reden, also Handlungen, die für die christliche Kirche einen besonderen Wert oder eine besondere Würde haben, beispielsweise Abendmahl und Taufe. Und hier die Taufe, also lässt sich das praktizieren am Bildschirm? Kann ich mich am Bildschirm taufen lassen? Das klingt erstmal komisch, ne? Du brauchst Wasser, das muss über deinen Kopf. Dann musst du die Worte hören vom Pastor, dass du jetzt getauft bist, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist und so weiter. Das ist natürlich schon eine gewichtige Frage, lässt sich das digital abbilden? Über, sagen wir Skype oder sowas.
Ja, oder auch sowas wie sich verheiraten lassen oder so. Ne? Also
ginge das? Genau, ginge das auch. In meiner Vermutung ist, das ginge, Also wenn ich jetzt wieder die Taufe nehme, ginge das, weil nämlich mein Verständnis jenes ist, dass diese besondere Zeichen, die diese Würde genießen in der Kirche, also Taufe und Abendmahl, dass die A, abhängig sind vom Gotteswort, und das ist eben in diesem Falle, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes, das ist das Gotteswort, das muss gesprochen werden, ohne das erhält diese Handlung, diese Würde nicht. Und das Zweite ist, dass ich das Element des Wassers sehe. Ich glaube nicht, dass es relevant ist, das Wasser auf meiner Haut zu fühlen, aber ich glaube, es ist sehr absolut wichtig, dass ich dieses Wasser sehe. Das heißt, wenn ich gesunde Augen habe, kann ich mich auch über Skype, ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung, kann ich mich über Skype taufen lassen, weil ich das Wasser sehe. Ich weiß, was damit verbunden wird, nämlich, dass ich mit Christus sterbe und mit ihm auferstehe. Oder eine andere Metapher, dass ich reingewaschen werde von meinen Sünden. Und ich höre ja den Pastor, der die Worte spricht. Ich bin jetzt in die Gemeinde integriert. Und das würde für mich ausreichen. Ich glaube, es ist ein komisches Kriterium zu sagen, du musst das Wasser auf deiner Haut spüren. Warum sollte das wichtig sein?
Ja,
zeichenhaft kann ich das ja genießen, eben durch Skype auch.
Ja, wenn es mehr ist als nur ein Zeichen.
Ja, und da wären wir beim Abendmahl. Warum ich eben glaube, dass es beim Abendmahl nicht funktioniert, weil dort müsste ich aus der Hand des Pfarrers ja die Oblate und den Wein empfangen.
Ja, aber Abendmahl im ursprünglichen Sinne, gemeinsam essen, wie würde das gehen?
Das würde, glaube ich, auch ganz schwierig werden, weil natürlich kannst du dich sozusagen in eine Skype-Konferenz setzen und essen, aber dann kannst du das Essen nicht austauschen. Ich kann das jetzt dir, wenn wir jetzt beide skypen, ich kann mein Brot essen, du kannst sein Brot essen, wir können über Jesus reden dabei. Das sind schon sehr grundlegende Elemente, ich glaube, das ist schon fast nah dran, aber ich kann dir mein Brot nicht geben. Und wäre das nicht doch wichtig, dass wir das Essen miteinander tauschen?
Ich glaube, wir schaffen es leider zeitlich nicht mehr, zu sehr da
in dieses Detail
einzugehen. Also es wäre ja auch mal interessant, welche Grenzen gibt es, wo es dann wieder möglich wäre. Mhm. Also kann ich in einer VR-Welt, in einer Matrix solche Sachen machen? Kann ich?
Ja, auch da nur ganz kurz. Ich bin ja dafür. Ich glaube, das geht.
Ja, wie ist das mit, es gibt Leute, die beten am Telefon miteinander, wo ich denke, ja, warum nicht? Gibt es vielleicht Elemente, die halt dann nicht mehr funktionieren? Also ich hatte mal den Gedanken, wie ist es mit einem Christ, der in irgendeiner Einzelzelle eingesperrt ist, aber ein Smartphone hat? Welche Art von Ritualen kann er nutzen oder?
Da kann ich da ganz kurz noch eine Anekdote erzählen. Ich habe mal in einem orthodoxen Märtyrerbuch gelesen über so ein Schicksal eines Priesters, der eben in der Einzelhaft war. Und der wollte aber das Abendmahl empfangen. Natürlich waren dann die Kommunisten waren das oder so damals, die haben ihn das natürlich nicht durchgehen lassen. Was hat er gemacht? Er hat Brot natürlich bekommen, weil er Essen nun mal auch im Gefängnis bekommen hat. Dann hat er sich selbst hingelegt und auf seinem Körper das Abendmahl praktiziert. Er hat das Brot zerbrochen, hat die Worte gesprochen und hat kommuniziert. Das heißt, er hat seinen eigenen Körper als Altar benutzt, um das Abendmahl zu praktizieren. Und das sind natürlich ganz kuriose Formen und völlig komisch, sich sowas zu denken. Aber es ist jedenfalls möglich, virtuell sich selber eben als Altar zu sehen, sich selber als Spender und Empfänger wahrzunehmen, wenn es die Notsituation zwingt. Und ich glaube deswegen, so komische Formen wie virtuelle Realität mit Brille oder so könnte vielleicht auch denkbar oder möglich sein.
Interessant. Ja, dann
Schließen wir es mal hier ab. Es ist ein schöner Ausblick, vielleicht greifen wir das noch weiter auf.
Genau, es war nicht so lang heute. Mhm. Vielleicht habt ihr noch Ideen, das wäre eigentlich mega spannend. Schickt uns gerne eine E-Mail info@netztheologen.org oder bei Twitter oder Insta eine Nachricht. Wir würden uns mega freuen.
Ja.
Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal.
Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
Ja.